Es ist 18 Uhr, ein kalter Freitag im Dezember. In ganz Europa kommen Menschen von der Arbeit nach Hause. Tausende, Hunderttausende. Sie schalten das Licht an, sie drehen die Heizung auf, der Fernseher läuft. Und dann passiert auch in den vielen Garagen exakt das Gleiche. Ein schwarzes, dickes Kabel wird mit dem Stromnetz verbunden, um das Elektroauto zu laden. Straßenzug für Straßenzug. Und gleichzeitig auf den Autobahnraststationen koppeln unzählige 40 Donner an Megawattsäulen an. Das ist der Moment, in dem das Licht ausgeht. Zumindest ist das die Angst. Das ist das Horrorszenario, der Blackout durch die Verkehrswende. Denn wenn alles nach Plan läuft, sollen ja schon in wenigen Jahren Millionen von Autos und LKWs nur noch elektrisch in Europa unterwegs sein. Aber bringt das nicht alles zum Kollaps? Das ist die Frage, die uns heute beschäftigt. Sind diese E-Fahrzeuge eine Last, die das Netz in die Knie zwingt? Oder, und das ist eine überraschende Wendung, sind sie vielleicht genau das Gegenteil? Willkommen zur Folgewirkung. Wir haben uns für die heutige Folge zwei Experten eingeladen, die an genau dieser Frage arbeiten. Kurt Leonardsberger, ein Vordenker und Praktiker für E-Mobilitätslösungen und Professor Markus Makuschitz, der neue Ladesysteme für die ganz dicken Brocken, also den Schwerverkehr, entwickelt.
Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
Das hört sich nach einer sehr spannenden Folge an, Andi.
Ja, ich kann schon sagen, ich hatte auch beim Interview führen sehr viel Spaß. Also es ist sehr interessant, das ganze Thema.
Wobei die heutige Folge erinnert mich eigentlich thematisch an eine andere, nämlich an die Blackout-Folge.
Mhm. Folge Nummer 13.
Das war wirklich Nummer 13.
Nummer 13, ja.
Mhm. Die Glücksfolge.
Das stimmt, das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen.
Okay, sollen wir kurz einen Recap machen, was da in der Blackout-Folge passiert ist?
Ja, ich glaube, das macht total Sinn, weil in der Folge haben wir nämlich die E-Mobilität gestreift, aber heute gehen wir ja quasi in die Tiefe, wo da die Ängste für das Stromnetz liegen. Da ich ja nachher sowieso so viel rede, würde ich mal vorschlagen,
ich soll das Recap machen.
Du machst das Recap.
Also woran ich mich erinnere von Folge Nummer 13 ist erstens, fahre nie mit dem Aufzug.
Das ist richtig. Das hat unser Experte damals gesagt.
Genau, und daran muss ich heute noch oft denken, wenn ich mit dem Aufzug fahre.
Stimmt.
Und woran ich mich auch erinnere, ist, dass unser Stromsystem, das ja irgendwie so, also ich hatte da ein ganz robustes Bild von einem Stromsystem, sehr, sehr sensibel ist, weil es in einem ständigen Gleichgewicht stehen muss. Also zu jeder Zeit muss exakt gleich viel Strom hineingeführt werden, wie wieder herausgenommen wird.
Mhm. Was ja an sich schon verrückt ist.
Was total verrückt ist, weil wie soll das überhaupt funktionieren? Aber es funktioniert offensichtlich und an das kann ich mich auch erinnern, es wird ständig ausbalanciert. Mhm. Also es ist immer knapp am Kipppunkt oder knapp an der Grenze von dem, was es an Belastung aushält. Und es wird ständig reguliert, damit das eben nicht kippt.
Der Fachbegriff ist Redispatch. Soweit ich mich erinnere.
Okay, super.
Und eben auch unser Stromnetz ist historisch gewachsen. Das bedeutet also, der Großteil wurde natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, also in den 50er bis 70er Jahren gebaut. Und schon deswegen sind wir auch leitungstechnisch oft schon an unseren Kapazitätsgrenzen.
Weil wir jetzt einfach sehr viel mehr Strom verbrauchen als vor 50 Jahren.
Genau, wir elektrifizieren ja gerade alles. Und es wurden zwar Leitungen dazu gebaut und das passiert jetzt auch, ist auch notwendig. Aber die Grundstruktur unseres Stromnetzes ist eigentlich schon sehr alt. Ja, und die Angst ist jetzt eben, speziell die E-Mobilität betreffend, dass deswegen zwei Gefahren entstehen. Also erstens einmal, dass bei gewissen Uhrzeiten, also sagen wir wie vorher im Intro, wenn die Leute am Abend nach Hause kommen und es wenig Wind, Wasser oder Sonnenstrom gibt, dass es überhaupt zu wenig Strom gibt, um in diesem Moment den Bedarf zu decken, wenn alle gleichzeitig laden wollen. Und die zweite Angst ist, dass das Netz an sich gar nicht stark genug ist, um dieses erhöhte Netzaufkommen überhaupt auszuhalten. Also, das sind doch die Ängste, die man regelmäßig in den Zeitungen lesen kann. Also das sind realistische Bedenken. Nur, und damit springen wir jetzt gleich direkt in die Folge, diese Gefahren bestehen eigentlich nur, wenn wir das E-Auto in derselben Logik weiterdenken, wie wir das mit den fossilen Autos getan haben.
Weil heutzutage kaufen sich viele ein Elektroauto, machen sich aber keine Gedanken, was danach kommt. Das heißt, mit dem Kauf des Elektroautos schließen sie dieses Kapitel ab. Das heißt, auch beim Laden, im besten Fall haben sie eine Wallbox, die kommen am Abend oder wann auch immer mit dem Auto nach Hause, stecken das Auto an die Steckdose oder an die Wallbox an und das Auto wird in kurzer Zeit, meist mit durchaus hohen Leistungen von bis zu 11 kW im Privatbereich, relativ schnell vollgeladen. Ist dann um 19 Uhr vollgeladen und steht die ganze Nacht vollgeladen herum.
Das ist Kurt Leonardsberger. Er ist Vordenker im Bereich Speicherlösungen und insbesondere beim Laden von PKWs. Und das Vordenken macht er auch ganz praktisch, denn er ist Chem-Manager im Bezirk Berg in Oberösterreich. Und er probt dort in mehreren Projekten, wie wir E-Autos sicher ins Netz integrieren können. Und das Erste, was er mir hier eben gesagt hat, ist, dass diese Gefahr der Ladespitzen, also dass alle im selben Moment gleichzeitige E-Auto laden wollen, nur dann eine Gefahr ist, wenn das auch wirklich so passiert. Also wenn wir das E-Auto genauso laden, wie wir es von Benzin- oder Dieselfahrzeugen gewohnt sind.
Und was heißt das jetzt konkret?
Naja, gewohnt sind wir halt, das Auto wird leer gefahren normalerweise, also ich mache das so, und dann fährst du zur Tankstelle und tankst es komplett voll. In einem ewigen Zyklus. Das ist jetzt nicht kompliziert. Und wenn wir jetzt aber diese Logik auf das E-Auto umlegen, dann hast du tatsächlich ein Problem.
Also die einfachste Form, das Elektroauto quasi netz- und systemdienlich zu betreiben, wäre das gesteuerte Laden. Beim gesteuerten Laden geht man die Sache etwas intelligenter an. Man kommt nach Hause, man verbindet das Elektroauto wie gehabt mit der Ladestation, aber die Ladestation weiß genau, was sie zu tun hat. Nämlich, sie sorgt dafür, dass du eine gewisse Mindestmobilität zur Verfügung hast. Sprich, du kannst einstellen, wie viele Kilometer du auf jeden Fall mit deinem Auto fahren möchtest, im Falle eines Notfalls, eines ungeplanten Ausfluges oder so. Und da kannst du zum Beispiel einstellen, 200 Kilometer, das ist die Mindestreichweite. Die Ladestation sorgt dafür, dass das Auto auf 200 Kilometer geladen wird und dann wird abgewartet.
Das Stichwort dabei ist gesteuertes Laden. Also um gleich an den Anfang zurückzugehen, es macht zwar klick, 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 klick und die Menschen stecken ihr E-Auto ans Netz, aber das Laden, das startet nicht bei allen sofort und schaut auch nicht komplett gleich aus, sondern ist jeweilig an die Bedürfnisse der einzelnen Person und deren Nutzungsverhalten angepasst.
Okay, also mein Auto in der Garage wartet also, bis ich den Strom kriege.
Genau, das kennt deine Gewohnheiten oder ob du eine PV-Anlage am Dach hast zum Beispiel.
Genau, wir haben Zeiten, wo man selber einen Überschuss hat. Das ist natürlich die günstigste Möglichkeit, das Elektroauto zu laden, weil da reden wir über Gestehungskosten von 3, 4, 5 Cent pro Kilowattstunde. Also ein Wahnsinn, das bedeutet ja fast, dass Mobilität fast kostenlos ist. Und natürlich gibt es auch in unserem Gesamtsystem oft Situationen, wo ich vielleicht keinen Überschuss habe, aber in unserem Gesamtsystem ein Überschuss ist, weil wir viel Wasser haben in der Donau, weil wir viel Wind im Burgenland haben, weil gerade die Sonne scheint. Und das sind Zeiten, wo Strom sehr, sehr günstig ist. Teilweise sogar verschenkt wird, teilweise bekommt man sogar was dafür. Da reden wir dann von negativen Strompreisen.
Negativ heißt, dass ich dann sogar Geld dafür kriege, dass ich mein Auto auflade.
Genau. Und das heißt also, in der Zeit gibt es viel Strom, das ist oft in der Nacht, gibt es ganz viel Strom aus erneuerbaren Energien, aber sehr, sehr wenig Abnehmer zur selben Zeit. Und das ist der Grund, warum plötzlich dann die Preise ins Minus rutschen.
Und diese Phasen werden immer häufiger. Wir hatten im Vorjahr um die 500 Stunden im Jahr. Also das sind ein bisschen mehr wie 5% der Zeit, wo der Strompreis negativ war. Das heißt, wenn du zu diesen Zeiten dein Elektroauto lädst, dann bekommst du sogar noch Geld dafür. Das muss ich jetzt ein bisschen relativieren, weil das klingt dann doch zu schön. Du zahlst natürlich auch für die Netznutzung, du zahlst Steuern und Abgaben, aber normalerweise zahlen wir alle für unseren Strom, nur für die Energie, 10, 15, teilweise 20 Cent. Und dieser Kostenfaktor fällt plötzlich weg. Ganz im Gegenteil, ich bekomme Geld, meine Netzkosten werden dazu günstiger und ich kann mein Elektroauto sehr, sehr günstig laden.
Das ist jetzt eigentlich auch der Plot-Twist der ganzen Geschichte. Denn das intelligente Laden des Elektroautos ist eigentlich nur der Anfang einer ganzen, sagen wir, gesteuerten Strom-Utopie. Also weil in Zukunft geht es nämlich auch um Bidirektionalität. Technisch nennt man das Vehicle to Grid, also Auto zum Netz.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen über den Tellerrand blicken. Wir haben jetzt alle dieses Bild im Kopf, mein Elektroauto wird zu Hause geladen, damit ich in die Arbeit komme, damit ich zu Freunden und Bekannten komme und damit ich wieder nach Hause komme. Mein Bild für die Zukunft ist ein bisschen anders. Ich glaube, wir werden das Elektroauto immer und überall laden, nicht nur zu Hause. und nicht an der Autobahnraststätte, so wie es jetzt oft ist, weil man einfach weite Strecken vielleicht einmal fahren muss und zwischenladen muss, sondern ganz natürlich, wenn du in die Arbeit fährst, wenn du zum Bahnhof fährst, wenn dein Auto den ganzen Tag am Firmenparkplatz steht oder am Pendlerparkplatz oder in der Parkgarage, dann kannst du dort laden. Mit 1, 2, 3, 4 kW. Das heißt, auch wenn du zu Hause nicht laden kannst, dann kannst du dein Auto untertags aufladen, fährst am Abend nach Hause und jetzt kommt das Entscheidende. Normal würdest du anstecken und sagen, ich möchte mein Auto laden. Und du steckst dann an, wenn die Sonne nicht mehr scheint, weil du wahrscheinlich um 17, 18 Uhr nach Hause kommst. Jetzt kommst du nach Hause und dein Akku ist fast voll. Das heißt, anstelle aus dem Netz zu ziehen, könntest du dein Auto entladen, um deinen eigenen Haushaltsverbrauch zu decken, um deine Abendspitze zu decken, die du normal aus dem Stromnetz deckst, oder sogar irgendeinen netz- und systemdienlichen Nutzen zu stiften, indem du diese Flexibilität bis zu einem gewissen Grad jemand anderen zur Verfügung stellst.
Also stell dir vor, abends 19 Uhr, alle kochen, das Netz glüht, der Strom ist teuer und knapp, aber du hast noch 50% Akkustand in deinem Elektroauto und du hast vielleicht sogar am Firmenparkplatz Sonnenstrom getankt. Naja, dann macht es natürlich Sinn, dass der Strom im Auto, den du ja super günstig geladen hast, dann genau zu dieser Uhrzeit, abends 19 Uhr, in dein Haus zurückspeist.
Das heißt, ich nutze mein Elektroauto dann als Powerbank für meine Waschmaschine.
Genau, als überdimensionierte Powerbank. Das ist ja okay. Also selbst mit, sagen wir, 30% Ladestand am Abend kannst du immer noch ganz easy dein Haus versorgen. Also das bedeutet dann natürlich, dass du plötzlich eine viel größere Flexibilität in deinem Stromkonsum hast.
Und was mache ich, wenn ich nicht in einem Einfamilienhaus wohne, sondern in einem Mehrfamilienhaus ohne PV-Anlage am Dach?
Ja, das ist der Punkt. Ne? Viele Dinge, die wir da besprechen, setzen eigentlich vielleicht sogar eigene Garage voraus, weil ansonsten ist ja diese Powerbank-Funktion deines Autos quasi nicht verfügbar. Und jetzt kommen wir zum quasi ultimativen Plot-Twist der ganzen Sache. In Frankreich gibt es tatsächlich schon ein System, das von der Autofirma Renault mitbetrieben wird, die ihren Kunden die Möglichkeiten gibt, den Akku, den sie mit dem Auto kaufen, gleichzeitig auch wieder an das Stromnetz weiterzuvermieten. Also du erlaubst, dass der Akku für das ganze Stromnetz genutzt werden kann, wenn dein Auto am Netz hängt und rumsteht.
Das ist gar nicht mehr so weit weg. Wir diskutieren dann immer, ja, aber das ist ja Zukunft. Nein, das ist Realität. Nicht in Österreich, aber in Frankreich. In Frankreich hat Renault seit circa einem halben Jahr schon dieses Angebot, Elektroautos mit einer bidirektionalen Ladestation zu verkaufen. Und diese Elektroautos werden quasi von einem Aggregator be- und entladen. Immer im Rahmen der Vereinbarungen. Du kannst mitgestalten, in welchem Bereich dein Elektroauto-Akku genutzt werden darf. Und du bekommst Geld dafür.
Andi, das verstehe ich jetzt nicht. Da brauche ich mehr Kontext dazu. Was ist ein Aggregator?
Also ein Aggregator ist ein Unternehmen, das deinen Akku anmietet. Ist mal ganz einfach. Also einfach ein Unternehmen, mit dem du einen Vertrag unterschreibst, dass die deinen Akku mitnutzen dürfen.
Okay.
Im Auto. Nur dieser Aggregator macht das natürlich nicht nur mit dir, sondern mit tausenden anderen Menschen, die ein Elektroauto besitzen. Ja, und was dann passiert ist, dass dieser Aggregator, dieses Unternehmen dann plötzlich eigentlich eine riesengroße Powerbank erstellt.
Ein Aggregator ist jemand, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, diese vielen kleinen Flexibilitäten, weil im Vergleich zu einem Pumpspeicherkraftwerk oder zu einem Donaukraftwerk ist ein Elektroauto doch relativ klein, quasi zu bündeln und gemeinsam zu vermarkten. Weil wenn jeder von uns sein Elektroauto selber vermarkten würde, ich meine, das wäre einfach unvorstellbar viel Aufwand. Und der Aggregator sagt, ich kümmere mich darum, dass ich viele Elektroautos zusammenführe. Dann reden wir nicht mehr über Speicherkapazitäten von 40, 50, 60 Kilowattstunden, sondern plötzlich von 1000, 2000, 3000 Kilowattstunden, weil er viele Elektroautos in seinem Portfolio hat. Und dafür gibt es dann auch einen Markt und Kundinnen, die bereit sind, dafür zu zahlen.
Und Geld verdient man dann eben deswegen, weil dieser Aggregator eben diese vielen Akkus zu einem riesen Stromspeicher bündelt. Und dann, jetzt kommt der Clou, der Strom hunderte Mal hin und her gehandelt wird, der in deinem Akku ist.
Wenn der Aggregator selber zum Beispiel Energieversorger ist, dann kann er diese Flexibilität zum Beispiel nutzen, um diese am Regelenergiemarkt anzubieten. Oder er geht auf Intraday-Märkte, das sind wieder diese flexiblen Strommärkte, und sagt, naja, morgen ist der Strom billig, da werden wir das Elektroauto laden, und 2 Stunden später ist Strom teuer, da können wir das Elektroauto dann entladen. Und so kann er eigentlich aus seinem Pool wirklich viel Geld herausholen. Und das mag ein bisschen wie Science Fiction klingen, aber mittlerweile sind unsere Strommärkte so dynamisch. Und wenn sich da jemand sehr gut auskennt, wie der Mobility House oder auch viele moderne Energieversorger, dann lässt sich da wirklich sehr viel optimieren. Und diesen Mehrwert, wenn man dann auch den auch noch an den Kunden, an die Kundin weitergibt, dann hat man natürlich eine absolute Win-Win-Situation geschaffen.
Und dieser Mehrwert kann sich sehen lassen, denn man kann mit seinem Autoakku im Jahr zwischen 500 bis 1000 Euro verdienen. Wobei es da sogar noch bessere Modelle gibt.
Renault sagt aber in Frankreich, wir liefern dir deutlich mehr, beziehungsweise 10.000 kostenlose Kilometer. Sie laden dir kostenlos Strom für 10.000 Kilometer in deinen Akku. Vorausgesetzt, du hast mindestens 10 bis 12 Stunden pro Tag das Auto an der Ladestation. Das ist aber aus meiner Sicht überhaupt kein Problem, denn wenn wir ein bisschen zurückdenken, selbst wenn wir viel arbeiten, ja, 10 Stunden steht das Auto am Ende des Tages die meiste Zeit schon zu Hause.
10.000 kostenlose Kilometer?
Ja, also die Voraussetzung ist eben, dass du ca. 50% der Zeit angesteckt bist.
Aber blöde Frage, für die Batterie ist das wahrscheinlich ziemlich blöd.
Es gibt noch nicht so viele Studien, aber es gibt eine große Studie, die das ausprobiert hat. Und die rechnet mit etwa 4 bis 5 Prozentpunkten quasi schnellere Alterung auf 10 Jahre.
Und in dieser Studie hat man gesagt, der Akku wird pro Jahr ca. 4.500 Kilowattstunden entladen. Also theoretisch hätte man den Haushaltsverbrauch eines gesamten Haushalts aus diesem Akku decken können. Dann altert dieser Akku natürlich. Nach 10 Jahren ist die zusätzliche Alterung durch das bidirektionale Laden in einem Bereich von 4-5 Prozentpunkten. Also absolut überschaubar. Und Sie schreiben, diese zusätzliche Alterung, die ist zwar, nennen wir es unerfreulich, aber mit dem bidirektionalen Laden kannst du Erlöse pro Jahr in einer Größenordnung von 500 bis 1000 Euro erzielen. Das heißt, du verdienst Geld dafür, dass dein Elektroauto-Akku minimal schlechter wird.
Krass, würde ich sagen.
Ja, und am Anfang habe ich ja schon ein wenig gespoilert, also beim Intro, denn dieses Modell, den Akku für das Stromnetz zur Verfügung zu stellen, das ist nicht nur für dich ein persönlicher Gewinn, sondern, und jetzt sprechen wir von diesen riesigen Speicherkapazitäten, die da plötzlich ins Netz gehängt werden, die tragen dann natürlich auch dazu bei, das Netz an sich zu stabilisieren.
Wir werden zukünftig riesige Akkus durch die Elektroautos haben, die wir für unser Stromsystem nutzen können. Und in diesen Akkus können wir dann Energie speichern, wenn zu viel Energie da ist. Und diese Akkus können wir dann wieder entladen, wenn wir zu wenig Energie haben. Und damit man einfach ein bisschen ein Gespür bekommt, über welche Größenordnungen reden wir da, eine kleine Milchmädchenrechnung. Wir haben in Österreich Pumpspeicherkraftwerke mit ca. 6 Gigawatt an Leistung. Das ist richtig, richtig viel. Die erleichtern uns das Leben im Alltag wirklich in einem hohen Ausmaß. Und wir haben aktuell circa ein bisschen mehr wie 4% Elektroautos am Gesamtbestand. Du hast das vorher schon erwähnt, unvorstellbar, wie viele Autos es in Österreich überhaupt gibt. Aktuell 4%, circa 200.000 Elektroautos. Und wenn wir jetzt sagen, diese 200.000 Elektroautos, die nur 4% des Gesamtbestandes repräsentieren, die hängen wir an eine Ladestation. Und die können wir heute laden und auch wieder entladen, dann hätten wir damit eine Speicherleistung, die ca. 2 Gigawatt wäre. Sprich, wir hätten jetzt schon oder auf unseren Straßen sind jetzt schon Speicher unterwegs, die ein Drittel der Pumpspeicherkraftwerke kurzfristig ersetzen könnten. Und jetzt denken wir das einmal weiter, wenn wir in einem Jahr vielleicht wieder da sitzen und wir haben doppelt so viel oder sitzen wir in 3 Jahren da und wir haben 20%. Dann hätten wir mit 20% Elektroautos am Gesamtbestand mehr als doppelt so viel Speicherkapazität, Speicherleistung auf unseren Straßen wie in unseren Pumpspeicherkraftwerken. Also das ist unvorstellbar. Und ja, ich weiß, nicht immer hängt jedes Elektroauto an der Ladestation. Nicht jeder möchte sein Elektroauto dafür zur Verfügung stellen. Aber das ist gar nicht notwendig, denn wir werden zukünftig quasi in mobilen Speichersystemen schwimmen. Und wir brauchen ja nur einen Teil davon, um unser Energiesystem wirklich auf stabile Beine zu stellen. Und das ist das, was mir einfach da immer wieder dazu bringt, zu sagen, die Elektromobilität ist das fehlende Puzzlestück in unserem Energiesystem von morgen. Und das Schöne ist, dass sie da jetzt ganz viel in diese Richtung tut.
Also das E-Auto kann uns in Zukunft sogar helfen, unser Stromnetz effizienter zu nutzen. Auf alle Fälle eine spannende Idee und ja, im Moment noch Zukunftsmusik, aber vielleicht bald könnte sich das ändern. Jetzt machen wir noch einen kurzen Ausflug weg von den Autos, von den PKWs, hin zu den dicken Brummern. Denn ich habe mich natürlich gefragt, also wenn wir schon Angst davor haben, dass Millionen kleiner E-Autos das Netz überbelasten, was passiert dann bitte, wenn wir dann erst die richtig großen Brummer, also die 40 Tonner, gleichzeitig an die Steckdose anschließen? Denn ein E-Auto hat heute einen Akku von vielleicht 60 bis 80 Kilowattstunden. Moderne E-LKWs liegen da aber bereits bei 500 bis 1000 Kilowattstunden.
Okay, also das ist dann mehr als das Zehnfache.
Genau, ja, also 10-mal so groß ist durchaus realistisch. Ja. Und das ist nämlich das Spannende an der ganzen Sache, weil eine hohe Batteriekapazität im LKW entlastet durchaus eben schon das Netz.
Markus Makoschitz, unser zweiter Experte vom AIT, sieht genau in dieser gigantischen Größe des Akkus, und das ist überraschend, aber sogar einen Vorteil.
Weil der LKW dadurch, je höher die Batteriekapazität am Ende oder je größer die Batteriekapazität, umso geringer ist dieses Muss, das am Ende schnell geladen werden muss.
Okay, warte, Andi, ich habe noch nicht ganz verstanden, inwiefern so ein riesiger Akku jetzt das Netz entlastet.
Entlasten ist vielleicht das falsche Wort, weil eigentlich sind das schon riesige Strommengen, die man da in diese Akkus reinladen muss. Also mit einem durchschnittlichen LKW-Akku kannst du ein Eigenheim für ca. 50 Tage autark mit Strom versorgen.
Na, wie geil.
Wirklich? Wenn er vollgeladen ist.
Okay.
Verrückt, oder?
Der Traum jedes
Preppers.
Ja, okay. Mhm.
Aber jetzt zurück zum Punkt, was er mit Entlasten gemeint hat. Also, weil diese Akkus so groß sind, geben sie dir eine gewisse Form von Flexibilität. Weil man muss wissen, dass LKW-Fahrerinnen und Fahrer alle 4,5 Stunden 45 Minuten Pause machen müssen. Also die müssen sie machen. Jetzt ist es aber so, dass nach 4,5 Stunden Fahrzeit der Akku auf keinen Fall leer sein wird. Das bedeutet, da gibt es eine Restmenge drinnen. Und in diesen 45 Minuten Pause können Sie dann genug Leistung in den Akku hineinladen, um eben die nächsten 4,5 Stunden weiterzufahren. Das bedeutet, dass diese Angst vor den gemeinsamen Ladespitzen also so nicht passieren wird. Also weißt du, was ich meine?
Weil die laden alle 4 Stunden eben einen Teil vom Akku wieder auf.
Genau, immer wieder auf und die machen das ja versetzt.
Und in diesen 45 Minuten, das reicht dann aus, um den Akku so weit zu laden, dass man wieder 4 Stunden fahren kann.
Genau, weil diese Zehntausenden Ladestellen, die da entstehen werden, die haben teilweise mehrere Megawatt Leistung pro Stunde.
Genau, ja. Also das ist jetzt mittlerweile die ersten Ladestationen, gibt es jetzt am Markt, ja, die mit 1 Megawatt laden können. Gibt auch schon welche, habe ich gesehen, mit bis zu 2 Megawatt. Und das bedeutet aber zum Beispiel eben genau, LKWs mit so einer großen Batteriekapazität von 1 Megawattstunde, die kann man mit 1 Megawatt tatsächlich in 1 Stunde dann nachladen, vollladen. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel hergehen würde und sagt, man erhöht die Leistung sogar auf zum Beispiel 4 Megawatt, dann würde das in dem Fall dann nur noch 15 Minuten dauern.
Also in 15 Minuten so ein Riesenakku, was gibt es da für Leitungen, Andi? Wie geht
ja,
das?
Ja, wieder super Punkt, weil das ist nämlich genau das, an dem Markus Makoschitz arbeitet. Denn die Frage ist nämlich, wie kann man überhaupt so ein Ladenetz aufziehen? Denn das Problem, das wir heute haben mit den heutigen Ladesäulen, die sind am sogenannten Niederspannungsnetz angehängt. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir sind da mal in der Blackout-Folge auch kurz drauf eingegangen. Mhm. Unser Stromnetz ist in unterschiedliche Ebenen aufgebaut. Und da gibt es das Hochspannungsnetz, das sind diese 380 kW-Leitungen. Dann gibt es das Mittelspannungsnetz, das ist das Netz, das die Ortschaften miteinander verbindet. Das hat wieder etwas weniger Spannung. Und dann gibt es das Niederspannungsnetz, das ist das, was uns jetzt gerade mit Strom versorgt. Also das, was aus der Leitung rauskommt. Mhm. Und das Problem ist, dass heutzutage viele Ladestellen über dieses Niederspannungsnetz gespeist werden. Und jetzt kommt es da zu einem Problem, zu einem physikalischen Problem. Und das hat mir Markus Makoschitz mit einem Bild erklärt. Oder sagen wir so, ich habe mir dieses Bild eigentlich ausgemalt, nachdem er mir das extrem technisch erklärt hat, um okay, was es da geht. Also stell dir vor, du hast ein olympisches Schwimmbecken, also einen riesigen Swimmingpool.
So wie in der Stadthalle.
Ja, ist nicht kompliziert. Das ist dein Akku. Und jetzt hast du einen Schlauch, mit dem du diesen Swimmingpool füllen musst.
Okay.
Nur in dem Schlauch ist ganz wenig Wasserdruck. Das heißt, das plätschert einfach so ein bisschen dahin.
Ich hasse wenig Wasserdruck.
Ja, genau, das ist ganz furchtbar.
Ja.
Nur jetzt ist die Frage, wie kann man mit so wenig Wasserdruck so ein riesen Becken füllen, also so einen riesen Akku füllen.
Vor allem in 15 Minuten.
Genau, wenn du das wirklich machen wollen würdest, dann brauchst du einen riesigen Schlauch, also im Sinne von im Durchmesser. Du brauchst einen Schlauch, der einen riesen Durchmesser hat, mhm, weil dann schaffst du es trotz des wenigen Drucks.
Viel plätschern.
Viel Wasser in weniger Zeit da reinzuhauen.
Ja, okay.
Und wenn wir jetzt davon reden, dass wir einen riesen Schlauch brauchen, also mit einem riesigen Durchmesser, dann reden wir natürlich von Leitungen. Das heißt, wir reden von einer Kupferleitung, die extrem dick ist. Er hat mir da ein Foto gezeigt, also wenn ich es jetzt schätzen müsste, reden wir da wirklich von 30 cm dicken Kupferkabeln.
Wow, okay.
Die du benutzen musst, wenn du aus der Niederspannung diesen Strom in deinen Akku reinkriegen willst.
Das heißt, es ist irre teuer, solche Leitungen zu verlegen.
Irre teuer, weil die musst du ja auch unter Grund verlegen, weil die so dick sind, mhm, und es gibt da andere Dinge, die ich nicht verstanden habe, aber es ist notwendig, du musst die in den Untergrund okay legen. So, und woran er arbeitet, ist an dem Projekt Medusa. Wie sie auf diesen Namen gekommen sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es hört sich gefährlich an, aber eigentlich geht es um was ganz Smartes. Denn das ist ein Forschungsprojekt, das daran arbeitet, diese Ladestellen direkt an das Mittelspannungsnetz zu hängen. Also das bedeutet, man geht nicht zur Niederspannung, wo so wenig Druck da ist, sondern man geht gleich zu einer Spannungsebene, wo schon mehr Druck da ist. Was bedeutet, dass du viel dünnere Kabel brauchst und dir ansonsten auch noch unzählige Dinge ersparst, die ich wiederum nicht verstanden habe. Er hat mir das aber ganz genau erklärt.
Also okay, also viel dünnere Kabel und damit weniger Rohstoffe.
Das hört sich jetzt banal an, aber wenn du dir vorstellst, dass wir in den nächsten Jahren Zehntausende dieser Schnellladestellen überall in Speditionen und sagen wir auf Autobahnraststätten aufbauen müssen, dann sprechen wir von unfassbaren Mengen an Rohstoffen, die da gespart werden. Und es ist interessant, dass das heutzutage eben noch auf diese andere Art und Weise gelöst wird. Das ist der eine Punkt. Jetzt kommen wir zum anderen großen Problem. Diese Ladestellen effizient aufzubauen ist extrem wichtig. Aber was passiert, wenn, sagen wir, du hast jetzt nur 1 Megawatt an Leistung an einer Ladestelle verfügbar, aber plötzlich kommen 4 LKWs daher, die alle mit 1 Megawatt laden wollen? Dann summiert sich das plötzlich auf 4 Megawatt auf.
Ja, geht nicht.
Geht
oder?
Nicht, weil du kommst physikalisch einfach extrem schnell zu Belastungsgrenzen. Und da hat sich Medusa auch was einfallen lassen.
Und da hilft eben diese Integration von Erneuerbaren, ja, um das Ganze zu erhöhen. Wenn wir dieses Beispiel hernehmen, wir haben jetzt Netzanschlussleistung von 1 Megawatt und ich möchte aber in Summe eine Summenleistung von 4 Megawatt umsetzen können, dann kann ich das noch mit PV und Batteriespeicher erweitern, um in dem Fall kurzzeitig eine höhere Leistung umsetzen zu können vor Ort oder auch vielleicht langfristig das Netz dort vor Ort sogar eben zu entlasten. Ja, weil ich sage, okay, wenn ich dann 10-mal Hausnummer 5 Megawatt Peak, 5 Megawattstunden, also 5 Megawatt Peak PV und 5 Megawattstunden Batteriespeicher vor Ort habe, ist das natürlich, wenn ich jetzt diese 1 Megawattstunde Batteriekapazität hernehme, ja, könnte ich 5 so LKWs voll laden mit einer so einer stationären Batterie vor Ort.
Die Vision ist, auf den riesigen Dächern der Speditionen, Logistikzentren oder Autobahnparkplätzen Solaranlagen zu installieren. Du kannst fast sagen, dass so ein Ladepark dann teilweise zum Selbstversorger wird. Sowas ist dann eben auch keine klassische Tankstelle mehr, sondern man muss das mehr als Energieknotenpunkt denken, der die Nachhaltigkeit im Netz dann massiv anheben kann. Denn die Energie wird dann direkt am Tankpunkt erzeugt. Also, und das ist eine krasse Veränderung zum Status quo, weil wir denken eigentlich gar nicht drüber nach, welche Wege der Diesel zurücklegen muss, um in der Tankstelle zu landen.
Und da sieht man ja eigentlich, wenn man das jetzt vergleicht, sieht man ja sofort auf einen Schlag, wie viel ökologischer das ist. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe vor Ort meine PV und meinen Batteriespeicher und der stellt mir meine Energie zur Verfügung für das Laden meines PKWs zum Beispiel oder meines LKWs, ja, dann ist ja die Distanz, die da zurückgelegt wird, ein paar Meter. Wenn ich aber sage, ich möchte meinen Verbrenner betanken, ja, das muss ja natürlich zuerst einmal, muss das Öl irgendwo gefördert werden. Ja, dann muss das hunderte, tausende Kilometer transportiert werden, ja, bis es dann zu uns nach Österreich kommt. Dort muss es aufbereitet werden, dann wieder transportiert werden, bis bei der Tankstelle ist. Ja. Also das macht auf jeden Fall Sinn, dass man sagt, Man stellt solche Sachen auf elektrisch um. Ne? Weil man darf am Ende ja nicht nur das Fahrzeug alleine betrachten, sondern man muss ja quasi den gesamten Zyklus mit berücksichtigen. Also auf der einen Seite natürlich, was fällt in der Herstellung an, was fällt bei der Nutzung an und dann bei der Entsorgung, aber auch, wo kommt dann am Ende die Energie her, die benötigt wird, um diese Dinge zu betreiben.
Andi, ich glaube, ich habe das jetzt zum ersten Mal richtig verstanden. Na, wir reden ja öfters darüber und das ist ja auch so eine große Diskussion, die Frage der Batterie und wie unnachhaltig die ist und wie viele Ressourcen die braucht und unter welchen furchtbaren Arbeitsbedingungen da teilweise Rohstoffe dafür geschöpft werden, um die Batterie herzustellen. Mhm. Aber diese ganze Diesel- und Ölindustrie frisst ja unfassbar viele Ressourcen. Und dann hast du mit Batterien einfach die Möglichkeit, Sonne in der Steiermark in den LKW, steirische Sonne in den LKW zu tanken.
Genau, absolut. Toll. Ja, da wird auch tatsächlich viel zu wenig drüber geredet. Ja, wobei man diese Dinge dann natürlich auch umsetzen muss. Also was wir heute gehört haben, ist ja natürlich noch nicht breite Realität. Aber nicht weit davon entfernt. Mhm. Und das Schöne an diesem Podcast machen ist es auch, mit Menschen zu tun zu haben, die dann tatsächlich an solchen Systemen arbeiten, wie unsere beiden Experten heute.
Ja, schönes Ende, würde ich sagen.
Vielleicht noch eines, weil es gut dazu passt. Der Klima- und Energiefonds hat eine neue Plattform gestartet unter www.stele.at. Sie bringt Akteurinnen aus Energie, Mobilität und Infrastruktur zusammen und unterstützt dann zum Beispiel Logistikunternehmen oder Verkehrsbetriebe dabei, ihre Bus- und Lkw-Flotten auf elektrisch umzustellen. Mehr Informationen findet ihr eben auf www.stele.at. Das war's für heute für Folgewirkung. Danke fürs Zuhören und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns bitte gerne ein Abo da oder bewertet diesen Podcast auf eurer Podcasting-App, weil das hilft andere Menschen, diesen Podcast zu entdecken.
Und ladet eure Akkus gut über die Feiertage auf. Bis bald bei Folgewirkung.
Mit Sonnenstrom.
Tschüss.
Tschüss.
Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant.
Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.